Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Ja, es gibt sie durchaus noch, die positiven Nachrichten, beispielsweise aus der Medizin. Nur zwei Beispiele. Die Zahl der Betroffenen von Berufskrankheiten ist in den letzten Jahren deutlich gesunken, von 2023 auf 2024 um rund 60%. Zweites Beispiel, COPD, das ist eine Lungenerkrankung, bei der die Atemwege dauerhaft verengt sind. Auch dabei fällt die Zahl der Betroffenen kontinuierlich. Es gibt allerdings eine Erkrankung, deren Entwicklung einem durchaus Sorgen machen kann, die manchen vielleicht sogar Angst bereitet. Ich rede von Morbus Parkinson, eine chronisch fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die unter anderem zu steifen Muskeln, verlangsamten Bewegungen und unkontrollierbarem Zittern führt. Weltweit hat sich die Zahl der Patienten von 2,5 Millionen im Jahr 1990 auf etwa 6,1 Millionen im Jahr 2016 erhöht. In Deutschland sind aktuell schätzungsweise rund 400.000 Menschen von Parkinson betroffen. Mit diesen zugegebenermaßen nicht besonders positiven Nachrichten heiße ich Sie alle sehr herzlich willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Namensgeber der Parkinson-Krankheit ist übrigens der englische Arzt James Parkinson, der die Hauptsymptome der Schüttellähmung, wie es damals hieß, 1817 erstmals beschrieben hat. Morbus Parkinson ist nach der Alzheimer-Krankheit die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Wie wird Parkinson behandelt? Wie ist der aktuelle Stand der Wissenschaft bzw. der Forschung? Gibt es Hoffnung auf Heilung? In meiner Vorbereitung tauchten viele, wirklich sehr viele Fragen auf. Antworten erhoffe ich mir darauf von Dr. Inga Klaus, die sich an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster mit ihrer Arbeitsgruppe schwerpunktmäßig mit der Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen infolge der Parkinson-Erkrankung beschäftigt. Aber gern noch ein, zwei mehr Details zu Frau Klaus. Sie ist gebürtige Münsteranerin. Sie hat hier auch von 2004 bis 2010 Medizin studiert. Ihre klinische Tätigkeit nahm sie 2011 als Assistenzärztin in der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Münster auf. Dort folgten weitere Tätigkeiten. Seit 2022 ist sie Oberärztin in der Klinik für Neurologie und leitet dort den Bereich Parkinson-Syndrome und Bewegungsstörung sowie tiefe Hirnstimulation. Ihre Habilitation hat Inga Klaus im gleichen Jahr abgeschlossen, also 2022. Sie ist auch in der Lehre sehr aktiv, so ist sie beispielsweise Dozentin der neurologischen Hauptvorlesung, der Vorlesung Telemedizin und für die Vorbereitung für PJler in der Neurologie. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns und für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Frau Klaus.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich über das Interesse an dem Thema und freue mich auf ein interessantes Gespräch, um ein bisschen was über die Hintergründe der Erkrankung zu erzählen und was man tun kann, wenn man vielleicht Betroffene im eigenen Verwandten, Bekanntenkreis hat und mehr über die Erkrankung erfahren möchte.
Da bin ich mir ganz sicher, dass wir das in den nächsten Minuten hinbekommen. Mit Blick auf die Zahlen, wenn ich die noch mal kurz in Erinnerung rufen darf, ein starker Anstieg. Da kann einem schon Angst und Bange werden, habe ich gedacht, als ich das las. Oder würden Sie sagen, nee, das ist aber ein bisschen übertrieben, Herr Robers?
Ja, leider ist das nicht übertrieben. Es ist tatsächlich so, die Zahlen, die Sie eben erwähnt haben, sind aus Studien in den letzten Jahren, die eben auch die Entwicklung der Zahlen von Parkinson-Betroffenen in den nächsten Jahren geschätzt haben. Und man geht sogar davon aus, dass 2030 weltweit bis zu 9 Millionen Betroffene an Parkinson leiden, wobei das auch nur Daten aus westlichen Industrienationen sind. Selbstverständlich ist Parkinson eine Krankheit, die auch weltweit auftritt, sodass wir da eventuell sogar mit noch höheren Zahlen rechnen können. Und auch wir merken in unseren Ambulanzen zunehmend den Anstieg der Zahlen. Parkinson ist die neurodegenerative Krankheit mit den am schnellsten steigenden Patientenzahlen, sodass in den nächsten Jahren wirklich die Anzahl von Betroffenen annahmsweise steigen wird und man sich gut überlegen muss, wie man all den Betroffenen hilft und ihnen eine optimale Behandlung zukommen lassen kann.
Wir kommen sicherlich noch auf viele Details dieser Entwicklung zu sprechen, doch zunächst mal vielleicht eine grobe Nachfrage. Woran liegt das, dass die Zahl der Patienten so schnell steigt? Gibt es da so einen markanten Grund, vielleicht auch zwei? Warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man ist noch dabei, das zu verstehen. Wir wissen weiterhin nicht ganz genau, warum Betroffene an Parkinson erkranken. Wahrscheinlich ist es so, dass es verschiedene Gründe gibt. Man geht aktuell davon aus, dass die Menschen, die erkranken, eine gewisse genetische Vulnerabilität haben. Das heißt, die haben wie für Bluthochdruck oder Diabetes einfach ein erhöhtes genetisches Risiko. Und wenn dann bestimmte andere Faktoren dazukommen und man vermutet im Moment vor allen Dingen Umweltgifte, dann entwickelt sich die Parkinson-Krankheit langsam über viele Jahre hinweg. Erst merken die Betroffenen das gar nicht. Und wenn dann die typischen Symptome der Krankheit auftreten, ist es häufig so, dass die Krankheit sich schon über Jahre entwickelt hat.
Wenn ich da einmal reingrätschen darf, was verstehen Sie als Expertin denn in dem Zusammenhang unter Gift, Umweltgift? Sind das Abgase oder was?
Ja, auch eine gute Frage. Tatsächlich geht man davon aus, dass vor allen Dingen die Pestizidbelastung auf den Feldern, auch zum Beispiel in Weinbergen, dazu führt, dass man Parkinson entwickelt. Es gibt Studien am Mausmodell, die zeigen, dass zum Beispiel das Zellgift Rotenon, was in vielen Pestiziden enthalten ist, dazu führt, dass sich Parkinson entwickeln kann. Das kann man da recht gut nachvollziehen. Das ist auch der Grund, und da sind wir bei den Berufskrankheiten, die Sie eben angesprochen haben, dass Parkinson tatsächlich seit Anfang letzten Jahres in Deutschland auch mittlerweile eine anerkannte Berufserkrankung für Landwirte ist, weil die einfach ein erhöhtes Risiko haben, im Leben Parkinson zu bekommen, wenn die mit entsprechenden Pestiziden oder Herbiziden belastet waren.
Jetzt haben wir beide schon darauf hingewiesen, dass diese Zahlen weltweit gelten. Ist denn die Entwicklung weltweit ähnlich? Also steigt das überall ähnlich stark und schnell an? Oder wo steigen die Zahlen vielleicht besonders rapide an und wo steigen sie vielleicht nicht so stark an?
Ja, das Problem ist, dass wir natürlich weltweit keine ganz zuverlässigen Zahlen zu dem Thema haben. Wahrscheinlich ist es so, dass das Risiko für Parkinson weltweit genetisch bedingt ähnlich ist. Es ist also nicht so, dass nur in westlichen Industrienationen die Krankheit auftritt. Man kann sich vorstellen, dass hier in manchen Bereichen vielleicht die Umweltbelastung etwas höher ist. Umgekehrt gibt es aber auch Studien, zum Beispiel aus chilenischen Bleiminen, wo es auch eine erhöhte Inzidenz von Parkinson gibt. Das heißt, wahrscheinlich ist das Risiko weltweit ähnlich. Nur die Daten sind natürlich in Ländern mit funktionierenden Gesundheitssystemen und einfach insgesamt besser, was das angeht.
Das heißt, wenn das genetische Risiko weltweit ähnlich ist, dann muss es ja vielleicht noch andere Faktoren geben, die dann wieder weltweit gesehen Unterschiede ausmachen. Und gibt es Länder, wo Sie sagen, da steigt es erstaunlicherweise gar nicht an oder hier geht's durch die Decke in Anführungsstrichen?
Also durch die Decke, wo schnell ansteigend ist, ist im Moment im asiatischen Raum. Also da ist es tatsächlich so, dass die Zahlen mit Parkinson ansteigen, was natürlich auch mit der erhöhten Lebenserwartung in den Ländern zusammenhängt, mit der besseren medizinischen Versorgung, sodass die Patienten natürlich auch einfach länger mit der Erkrankung leben.
Das ist aber auch ein Faktor, den wir wahrscheinlich in Deutschland ins Auge sehen müssen, denn wir wissen ja auch, dass auch wir alle erfreulicherweise im Durchschnitt älter werden, oder?
Ja, selbstverständlich, das ist natürlich so. Die Zahlen von Menschen, die ein höheres Lebensalter erreichen, steigen und auch die Zahlen von Betroffenen mit Parkinson, die älter werden, steigen. Und weil man einfach die Behandlung verbessert hat, gerade die symptomatische Therapie, auf die wir noch kommen. Und das führt dazu, dass die Menschen länger mit ihrer Erkrankung leben, auch überleben, dann wieder andere Erkrankungen bekommen. Und das stellt unser Gesundheitssystem und natürlich auch vor allen Dingen im Pflegebereich auch vor neue Herausforderungen, was das angeht.
Sie haben es schon mehrfach erwähnt, Frau Claus, man spricht ja auch gerne in dem Zusammenhang von sogenannten Zivilisationskrankheiten, die vor allem dann in sogenannten Industrie- und Wohlstandsgesellschaften auftreten. Das ist auch ein Faktum, was man mittlerweile gesichert für Parkinson sagen kann?
Ja, es ist nicht so, dass jetzt ein, ich sag mal, ungünstiger Lebenswandel tatsächlich das Risiko für Parkinson erhöht. Im Gegenteil, es gibt sogar Studien, dass vermehrter Nikotin- oder Kaffeekonsum sogar vor Parkinson schützt, was natürlich kein Aufruf dazu sein soll, jetzt vermehrt zu rauchen.
Na, Kaffee trinken wäre schon gut.
Ja, also es wirkt prophylaktisch. Es gibt Studien dazu. Warum das so ist, weiß man nicht genau, aber es wurde in mehreren Studien reproduziert. Das heißt, es ist jetzt anders als bei Diabetes oder Bluthochdruck nicht so, dass man sagt, naja, das ist eine Wohlstandskrankheit, sondern es ist häufig schicksalshaft. Das heißt, und das bespreche ich mit den Betroffenen auch, die haben im Leben nichts falsch gemacht. Wenn Sie Landwirte sind und es wirklich daher kommt, können Sie nichts dafür, weil man das früher nicht wusste. wie schädlich der Umgang mit Pestiziden ist. Aber es ist eher eine schicksalshafte Erkrankung, die auch zum Beispiel Hochschulprofessoren treffen kann, die in ihrem Leben jetzt nicht vermehrte Pestizidbelastungen gehabt haben.
Nähern wir uns dem Begriff Parkinson mal etwas genauer. Parkinson-Syndrom, so habe ich es zumindest gelesen, korrigieren Sie mich aber selbstverständlich gerne, ist ein Oberbegriff für verschiedene Erkrankungen. Ohne dass wir jetzt da ins Detail gehen, aber welche unterscheidet man in dem Zusammenhang?
Ja, genau. Also im Volksmund läuft das Ganze immer noch unter dem Begriff Morbus Parkinson. Morbus ist ja lateinisch für Krankheit. Und das ist die Erkrankung, die James Parkinson damals definiert hat. Mittlerweile sprechen wir von der klassischen Parkinson-Krankheit, weil wir uns dem englischen Parkinson's Disease, wie das dort heißt, annähern wollen und verstehen darunter Parkinson, das einfach so ohne relevante Ursache auftritt. Davon abzugrenzen sind dann sogenannte sekundäre Parkinson-Syndrome, zum Beispiel, wenn Boxer in ihrem Leben viele Schläge auf den Kopf bekommen haben. Auch sowas kann Parkinson auslösen, also Parkinson, welches durch andere Erkrankungen oder Ursachen verursacht wird. Mhm. Und dann gibt es noch die sogenannten atypischen Parkinson-Syndrome, zum Beispiel die Multisystematrophie oder die PSP. Das sind Erkrankungen, die teilweise sogar andere Ursachen haben, wo andere Eiweiße in der Pathophysiologie eine Rolle spielen. Und die laufen sehr viel schneller und sehr viel schlechter von der Prognose her. Und man muss gut aufpassen, dass sich das nicht vermischt, weil es gibt immer im Bekanntenkreis, wenn man Betroffene fragt, jemanden, der nach einem Jahr im Rollstuhl saß oder nach zwei, dann ist es in der Regel nicht die klassische Parkinson-Krankheit, sondern so eine atypische Unterform.
Aber diese verschiedenen Arten, die Sie gerade, PTP oder was, ich weiß es gar nicht mehr, aber in der Symptomatik läuft das dann immer auf das Gleiche hinaus, dieses Zittern zum Beispiel, oder gibt es da auch noch Unterschiede, was die Symptome betrifft?
Ja, es gibt tatsächlich große Unterschiede, auch was den Verlauf der klassischen Parkinson-Krankheit angeht. Wenn man das Lehrbuch aufschlägt, liest man immer drei klassische Kardinalsymptome. Das ist die Muskelsteifigkeit, also der Rigor, dann das typische Zittern, der Tremor und die generelle Steifigkeit der Beweglichkeit. Typischerweise einer Körperseite, die sogenannte Bradykinese. Das sind auch die Symptome, die wichtig sind, um die Diagnose zu stellen. Parkinson ist aber viel mehr als nur diese Symptome. Es gibt Menschen, die zittern nie, auch nur eine Minute in ihrem Leben, haben trotzdem Parkinson. Bei anderen ist diese stark von rüber geneigte Körperhaltung oder ein stark verwaschenes Sprechen das Problem. Bei anderen ist es Stürze und Stolperneigung, kommt viel schneller als bei anderen Betroffenen. Es kann sehr unterschiedlich sein, sodass man da auch viel Aufklärungsarbeit bei den Betroffenen leisten muss.
Dann gehen wir jetzt doch mal langsam aber sicher ins Detail. Und zum Beispiel die Frage, sind Männer und Frauen von Parkinson beispielsweise gleichermaßen, bleiben wir jetzt mal vor allem in Deutschland natürlich, gleichermaßen betroffen oder gibt es da markante Unterschiede?
Also es ist so, dass es eine gewisse Prädisposition fürs männliche Geschlecht gibt. Warum das so ist, weiß man nicht ganz genau. Wahrscheinlich hängt das mit Stoffwechselprozessen im Gehirn zusammen. Letztendlich muss man aber sagen, betreuen wir auch Männer und Frauen gleichermaßen in unserer Ambulanz, ohne dass es da jetzt dramatische geschlechterspezifische Unterschiede gibt, auch bei der Behandlung.
Und die Symptome, die äußern sich bei Männern und Frauen aber ähnlich oder gibt es da auch große Unterschiede?
Nein, das ist ähnlich. Also es gibt Unterschiede in der Ausprägung, aber die können bei Männern und Frauen gleichermaßen vorkommen. Man muss eher dem Rechnung tragen, wie die Umweltfaktoren des Betroffenen sind. Ist er noch im Berufsleben? Ist er berentet? Wie sehr stören ihn die Symptome? Sowas ist subjektiv sehr unterschiedlich, muss man sagen. Beispiel das Zittern. Es gibt Menschen, die schon von einem leichten Zittern der Hand in ihrem Alltag und in ihrer Lebensqualität deutlich eingeschränkt sind. Andere stört das nicht. Das ist eher so etwas, worauf man achten müsste.
Welche Rolle spielt das Alter? Gibt es ein bestimmtes Alter, wo Sie sagen, ab da steigt das Risiko markant?
Ja, also wichtig zu wissen ist, das typische mittlere Erkrankungsalter ist das 55. bis 60. Lebensjahr. Viele Menschen leben in der Vorstellung, dass nur sehr alte Menschen Parkinson bekommen können. Das ist nicht der Fall. Man kann das selbstverständlich auch mit 70 oder 80 Jahren bekommen. Es gibt aber auch Betroffene in unserer Sprechstunde, die Anfang, Mitte 40 erkranken. Auch das ist möglich. Hier kann es manchmal bestimmte genetische Faktoren spielen, geben, die eine Rolle spielen. Aber es gibt auch Menschen, die ohne Gründe erkranken. Und das ist natürlich dann für den weiteren Lebensverlauf eine große Herausforderung, diese jungen Betroffenen, die teilweise kleine Kinder haben, vernünftig zu behandeln.
Apropos Kinder, sind auch manchmal Kinder sogar betroffen oder Jugendliche? Oder ist das eigentlich nicht der Fall?
Nein, also es gibt natürlich seltene Erkrankungen in der Kindheit, die auch eine parkinsonoide Ausprägung von der klinischen Präsentation haben können. Das heißt, das sieht aus wie Parkinson-Symptome, ist aber keins. Parkinson in der Kindheit gibt es nicht. Das ist immer irgendeine andere Ursache dann, die so zu einem Parkinsonismus führt.
Was Sie schon geklärt haben praktisch, ist die Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe, ob diese Krankheit vererbbar ist. Ja. Da würden Sie sagen, ja.
Das ist immer eine große Frage in den Ambulanzen. Viele Betroffene haben Angst, die Krankheit an ihre Kinder vererben zu können. Es gibt genetisch bedingte Parkinson-Syndrome. Etwa 15-20% der Parkinson-Syndrome in Europa sind genetisch bedingt, wo man die genetischen Faktoren auch nachvollziehen kann in der Genanalyse. Wenn so eine Erkrankung vorliegt, kann man das Risiko beziffern, je nachdem, welcher Vererbungsmodus, kann das bis zu 50% betragen. Aber nicht alle Formen von Parkinson sind tatsächlich erblich. In der Regel, wenn kein genetischer Risikofaktor gefunden werden kann, ist das Risiko dann leicht erhöht, wenn man Verwandte ersten Grades hat, Parkinson zu bekommen, aber nicht jeder zweite erkrankt dann.
Gibt es weitere Risikofaktoren? Ich habe verstanden, dass wenn ich ein Landwirt bin oder ein Weinbauer und viel mit Pestiziden zu tun habe, dann ist das wahrscheinlich ein Risikofaktor. Aber Sie haben ja gerade selber gesagt, auch Hochschulprofessoren sind davon mitunter betroffen. Also gibt es andere Risikofaktoren, wo Sie sagen, aufgepasst, da müsste man jetzt mal genauer hinschauen.
Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die allerdings alle so in der Summe zusammenkommen müssen. Aufpassen muss man, wenn zum Beispiel im mittleren Lebensalter eine sogenannte REM-Schlaf-assoziierte Verhaltensstörung vorliegt. Das sind so Erkrankungen im Schlaf, die machen, dass man so um sich schlägt, laut ruft und mit den Beinen zittert. Das kann man auch haben, wenn man kein Parkinson hat oder bekommt, aber das Risiko ist bis zu 80% im Laufe des Lebens dann Parkinson zu bekommen. Wenn man so mit 40, 50 erkrankt und das schon ein bisschen länger hat, sollte man die Betroffenen darüber aufklären, dass es sein kann, dass die Parkinson bekommen. Ähnlich sind Menschen, die so eine gutartige Zittererkrankung haben, einen sogenannten essentiellen Tremor, der in vielen Familien vorkommt. Auch da ist das Risiko etwas erhöht, im Laufe des Lebens noch Parkinson zu bekommen.
Wenn ich nun weiß, in meiner Familie gab es einige Parkinson-Fälle und ich bin jetzt 27 Jahre alt oder 41 oder so, also noch weit unter dem typischen ersten Erkrankungsalter. Ist es gut, sich damit frühzeitig zu beschäftigen, vielleicht auch sofort den Hausarzt von mir aus auch darüber zu informieren und zu sagen, kann ich jetzt schon was machen? Ich bin zwar erst 41, aber kann ich jetzt schon was machen? Kann ich präventiv wirken?
Genau, das ist eine gute Frage, über die man sich wirklich Gedanken machen sollte. Also man muss so ein bisschen unterscheiden, ob einfach nur Parkinson in der Familie, zum Beispiel der Großvater, da mit 70 Parkinson hatte, oder ob wirklich die Mutter mit Ende 40 an Parkinson erkrankt ist. Das ist ein Unterschied. Letztendlich kann man präventiv eine Menge machen. Das gilt auch für jeden, auch wenn man keinen Parkinson in der Familie hat. Nachweislich hilft ein gesunder Lebensstil, viel Bewegung, gesunde Ernährung. Das hilft auch gegen alle Formen von Demenz. Nachweislich, je fitter die Betroffenen sind, desto besser kann man sie auf Dauer behandeln. Und es gibt auch erste Daten, dass das auch präventiv gegen den Ausbruch oder den verfrühten Ausbruch von Parkinson hilft. Wenn es wirklich genetisch bedingte oder man den Verdacht hat, dass es genetisch bedingte Erkrankungen in der Familie gibt, kann man sich humangenetisch beraten lassen, wenn man das möchte. Ich würde aber jedem raten, sich das gut zu überlegen, weil es nach aktuellem Stand, zumindest bisher, kein Medikament gibt, was man präventiv einnehmen muss. Und die Frage ist immer, wie viel Gedanken man sich in seinem Leben darüber machen möchte, ob man erkrankt. Weil selbst wenn es genetisch bedingt ist, erkrankt nicht jeder und nicht jeder in gleichem Ausmaß. Wenn eines Tages Medikamente auf dem Markt sind, die vielleicht sogar den Ausbruch der Erkrankung verhindern, wird sich diese Empfehlung sicher ändern.
Das heißt, das würden Sie auch nicht jedem empfehlen, der zu Ihnen in die Sprechstunde kommt und sagt, Mensch, Frau Klaus, wir hatten in unserer Familie in den letzten 100 Jahren 4 Fälle. Ich habe große Sorge, ich bin zwar erst 31, aber ich habe große Sorge, klären Sie mich bitte auf, was kann ich alles machen? Ja. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich rauche nicht, ich trinke ganz selten. Kann ich noch irgendwas anderes machen? Was sagen Sie diesen Menschen?
Denen würde ich sagen, das machen Sie total super. Machen Sie das genauso weiter.
Und machen sich nicht so viele Gedanken.
Wenn jemand aber sich trotzdem viele Gedanken macht und nicht damit leben kann, dann muss man tatsächlich auf eine humangenetische Beratung verweisen. Wir können genetische Diagnostik nur bei Menschen machen, die Symptome haben, auch aus rechtlichen Gründen. Das gilt auch für den Hausarzt. Das heißt, wenn jemand wirklich Angst hat, weil er Fälle in der Familie hat, selber aber keine Symptome, müsste er sich humangenetisch beraten lassen. Hier in Münster gibt es Praxen dafür, auch das Institut für Humangenetik. Und dann kann man da das Risiko bestimmen und besprechen, was man gemeinsam tun kann.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass in der Familie keine Prädisposition vorliegt, also keine genetisch bedingten Fälle, die es schon gegeben hat. Aber dass jemand sagt, ja, ich habe da mal was gehört mit dem schlechten Schlafen und um sich schlagen, ich habe das jetzt zweimal hintereinander gehabt. Was würden Sie solchen Menschen raten? Sollen die erstmal zu ihrem Hausarzt gehen? Sollen die sofort zum Institut für Humangenetik? Sollen sie zu Ihnen kommen? Weil man, ich ahne, dass da sofort so eine Sorgenlawine losgetreten wird, oder?
Auch hier hilft ruhig bleiben tatsächlich. Diese Schlafstörungen sind nicht gefährlich. Es geht eher um Betroffene, die darunter stark leiden, wo das in einem Schlaflabor diagnostiziert wurde. Wenn die dann zu uns in die Sprechstunde kommen, sagen wir denen, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, dass die im Laufe des Lebens Parkinson haben. Einfach damit, wenn die erste Symptome merken, die sofort zu uns kommen oder zum Neurologen und dann nicht, wie bei vielen leider, eine Odyssee durch verschiedene Ärzte und Kliniken beginnt. Es gibt Menschen, die bei Erstdiagnose, also vor Erstdiagnose, erstmal beim Orthopäden landen, weil die Schulter so steif ist. Wenn sie Pech haben, werden sie sogar operiert oder arthroskopiert, weil man einfach andere Ursachen vermutet. Und bei vielen dauert es leider immer noch zu lange, bis die Diagnose korrekt gestellt wurde. Und man will eigentlich den Betroffenen vor allen Dingen unnötige Diagnostik ersparen und sie einfach schnell eine Therapie machen.
Unnötige Schulter-OP, um mal dem Beispiel zu bleiben.
Ja, gibt's alles.
Ja, wenn jemand zu Ihnen kommt, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nachher ein Treffer landen in dem Sinne, dass Sie sagen, ja, das ist ganz sicher Parkinson? Oder gibt es auch so Zweifelsfälle, wo man dann 2, 3, 4 Mal kommen muss? Oder kann man das relativ zügig, das ist meine Frage, feststellen und auch sicher feststellen? Denn häufig ist diese Sicherheit, diese Unsicherheit, anders gesagt, ja etwas, was einen sehr belastet.
Es ist tatsächlich so, meistens, wenn Betroffene den Weg in unsere Bewegungssprechstunde an der Uniklinik gefunden haben, ist es so, dass die klinischen Symptome eigentlich recht gut heraus zu untersuchen sind. Es gibt manchmal am Anfang der Erkrankung, gerade wenn vielleicht Begleiterkrankungen vorliegen, man schon mal einen Schlaganfall hatte, der auch ursächlich sein kann für, dass der Arm nicht mehr gut funktioniert, ist es manchmal schwierig. Dann gibt es neben den klinischen Diagnosekriterien Zusatzuntersuchungen. Man braucht ein Bild vom Kopf und es gibt auch nuklearmedizinische Untersuchungen, wo man zum Beispiel den Dopamingehalt im Gehirn messen kann. Parkinson-Betroffene haben ja in aller Regel einen messbaren Dopaminmangel im Gehirn und diese Untersuchungen können uns dann helfen, die korrekte Diagnose zu stellen.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ich auch als nächstes fragen wollte, wenn jemand jetzt mit dem eigenen Verdacht, sage ich es jetzt mal, auf Parkinson in Ihre Sprechstunde kommt, wie verläuft denn eine solche typische Erstuntersuchung? Wie lange dauert sie? Und was machen Sie dann? Ich denke so an Bildgebung oder auch an Kernspintomographie, vielleicht auch an Labordiagnostik. Also wie lange dauert der Prozess, dass ein Patient zu Ihnen kommt und sagt, ich habe da einen Verdacht und Sie ihm nach x Tagen oder Wochen sagen können, so, wir haben Klarheit.
In der Regel ist es so, dass zu uns ja Patienten überwiesen werden, die anderswo zumindest schon mal beim Hausarzt oder Neurologen waren. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, mit welcher Vordiagnostik sie kommen. In der Regel geht es so los, dass die Patienten bei einem Ersttermin, wir einen Sprechstundentermin von etwa einer Dreiviertelstunde anbieten. In der Zeit fragen wir nach Symptomen, seit wann die Symptome bestehen, wie die sich entwickelt haben, auch ob es sogenannte nicht-motorische Symptome gibt, zum Beispiel Riechstörungen, Verstopfungen, die alle so Hinweise sein können. Ist ein bisschen wie Detektivarbeit, dann die Geschichte zusammenzupuzzeln und dann untersuchen wir. Hart sind letztendlich die Untersuchungsbefunde, weil wenn die klinischen Diagnosekriterien erfüllt sind, kann man die Diagnose stellen, wenn nichts anderes dagegen spricht. Wenn Patienten dann noch keine Bildgebung vom Kopf haben, sollte die einmal erfolgen. In der Regel wird die dann ambulant gemacht im Verlauf. Das ist keine Notfalldiagnostik, die man sofort machen muss. Und wenn dann noch Unklarheit herrscht, organisieren wir bei uns über die Nuklearmedizin auch so eine sogenannte DAT-Scan-Untersuchung zusätzlich. Und wenn die Diagnostik abgeschlossen ist, gibt es in der Regel einen zweiten Termin, wo die Betroffenen dann die Ergebnisse erfahren und wir mit ihnen besprechen, welche medikamentösen Therapieoptionen es jetzt gibt. Selten müssen Patienten auf die Station für weitere Diagnostik, Nervenwasseruntersuchungen. Das wäre dann der Fall, wenn wir uns mit der Diagnose klinisch nicht sicher sind, ein atypisches Parkinson-Syndrom vermuten oder eine andere neurologische Grunderkrankung. Dann brauchen wir weitere Diagnostik.
Gilt bei Parkinson auch, wie es bei vielen anderen Krankheiten, das sage ich jetzt als Laie, gilt. Ich denke da an Krebs. Je früher ich eine Diagnose stelle, umso besser. Oder ist das bei Parkinson salopp gesagt egal?
Ja, genau. Also es ist insofern egaler als bei einer Krebserkrankung, weil die Krankheit langsam progredient verläuft. Es kommt hier nicht auf Tage, Wochen und zum Teil auch nicht auf Monate an, außer dass die Patienten natürlich Sicherheit haben wollen und ihre Lebensqualität verbessern wollen. Aber es ist tatsächlich so, dass es Studiendaten gibt, die sagen, je früher, wenn man einschränkende Symptome hat, je früher man mit der Behandlung der Erkrankung beginnt, desto besser ist insgesamt die Gesamtprognose, weil desto weniger stark verlaufen dann die klinischen Symptome, je eher man was dagegen tut. Es gibt aber Betroffene, die brauchen einfach Zeit, die Diagnose zu verarbeiten. Die brauchen einfach Zeit, sich damit anzufreunden, dass sie Medikamente nehmen müssen. Und diese Zeit haben sie dann. Also die können sich auch noch ein paar Wochen oder Monate mit der Entscheidung Zeit lassen. Jahre ist schlecht.
Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe an Symptomen und so weiter. Wir haben das besprochen, Sie haben das geschildert, die körperlicher Natur sind. Wie schätzen Sie denn die psychische Belastung und die psychischen Beeinträchtigungen von Patienten aus? Wie viel macht das aus und inwieweit ist das auch für die Krankheit und den Verlauf schädlich oder beeinflussend? Wie auch immer. Also wenn jemand den Kopf hängen lässt oder wenn jemand trotzdem optimistisch bleibt, inwieweit hat das einen Einfluss?
Genau, man darf das auf keinen Fall unterschätzen und sollte da auch gezielt drauf eingehen und gezielt nachfragen. Dopamin ist ein Glückshormon. Das heißt, Dopaminmangel macht unglücklich. Den einen mehr, den anderen weniger. Es gibt Menschen, wo eine therapierefraktäre Depression das Erstsymptom der Parkinson-Krankheit ist. Das spricht dann auch auf nichts an. Und erst wenn die Diagnose gestellt wurde und man den Dopaminmangel behandelt, geht es den Patienten besser. Umgekehrt gibt es natürlich ganz normale Belastungsreaktionen, wenn man hört, dass man Parkinson hat. Wir haben den Fall ganz häufig, der fitte Patient, der eigentlich gerade in Rente ist, jetzt mit seiner Frau auf Weltreise gehen möchte, sich um die Enkelkinder kümmern möchte oder der noch ein paar Jahre Berufsleben vor sich hat, den wird mit Diagnosestellung häufig erstmal der Boden unter den Füßen weggezogen. In der Regel, wenn die Erkrankung dann behandelt wird und eine gute Aufklärung erfolgt, legt sich das nach ein paar Monaten wieder. Es gibt aber auch Patienten, die dauerhaft Unterstützung mit leicht eindosierten Antidepressiva benötigen. Und da sollte man auch nicht zögern, den Patienten das anzubieten und ihnen zu erklären, dass das nichts mit psychiatrischen Erkrankungen zu tun hat, sondern man einfach versucht, die Lebensqualität zu verbessern. Und so wird es auch in den Leitlinien empfohlen.
Kommen auch Patienten zu Ihnen mit der Frage, die ich einfach mal jetzt so gesehen wiederhole, wie stehen meine Heilungschancen? Geht das wieder weg?
Die fragen alle, wie stehen meine Heilungschancen, wann sitze ich im Rollstuhl und wie viele Jahre habe ich noch? Das sind die Standardfragen, die kommen, auf die man natürlich keine gute Antwort hat, aber die Aussichten sind natürlich viel besser, als wenn man jetzt ein Gespräch über eine Krebserkrankung führen würde. Das muss man denen auch so klar machen tatsächlich. Also heilen kann man die Erkrankung nach jetzigem Stand der Wissenschaft nicht. Es kann sein, dass wir in einigen Jahren hier weiter sind. Darüber reden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen. Aber nach jetzigem Stand kann man nur die Symptome lindern. Das aber sehr gut und mit sehr gut verträglichen Medikamenten, die keine Langzeitschäden im Körper hervorrufen und die man sein Leben lang zwar einnehmen muss, die dann aber auch häufig zu einer deutlichen Besserung der Symptome führen, die über Jahre hinweg auch anhalten. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich, dass die Betroffenen alles machen können in den folgenden Jahren, was sie sich vorgenommen haben. Ich kann aber bei Diagnosestellung auch noch nicht sagen, wie es den Betroffenen in 5 oder 10 Jahren geht, weil das einfach auch von vielen Faktoren abhängt, muss man sagen.
Welche Rolle und welche Bedeutung hat das soziale Umfeld von Betroffenen? Inwieweit können sie helfen? Inwieweit sollen sie auch helfen? Was würden Sie den Ehepartnern, den Freunden, den Bekannten, den Nachbarn raten? Drauf ansprechen, nicht drauf ansprechen, so tun, als ob man es nicht gesehen hat oder ganz offensiv drauf zugehen, aktiv Hilfe anbieten oder lieber nicht? Was würden Sie da empfehlen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal, das soziale Umfeld ist extrem wichtig. Prognostisch beste Faktor für die Behandlung ist ein fitter Ehepartner, der tatsächlich den Betroffenen unterstützt, mit zum Termin kommt. Natürlich, fitte Betroffene können auch alleine kommen, aber eine Fremdanamnese von jemandem, der tagtäglich mit dem Betroffenen zusammen ist, ist auch für mich als Ärztin sehr wichtig, weil einfach von Angehörigen Dinge anders wahrgenommen werden als vom Betroffenen selber. Und 4 Ohren merken sich mehr als 2. Man nimmt einfach mehr von den Arztbesuchen mit, kann sich beraten, was die Medikamente angeht. Das hilft sehr. Alles andere hängt sehr davon ab, wie der Betroffene vom Typ her so ist. Es gibt Menschen, die sehr davon profitieren, wenn das Umfeld Bescheid weiß und jemanden unterstützt. Es gibt aber auch viele, gerade diejenigen, die jünger erkranken, noch im Beruf stehen, die große Probleme damit haben, Ängste auch haben, dass ihr Umfeld, ihr weiteres Umfeld von der Erkrankung erfährt, der Arbeitgeber davon erfährt. Und denen sage ich immer, dass sie sich einfach Gedanken darüber machen müssen, ob sie ihrem Umfeld Bescheid sagen oder nicht. Beide Entscheidungen sind akzeptabel.
Denn bei vielen ist es ja, ich komme jetzt auf das Zittern zu sprechen, ist es ja gar nicht zu übersehen. Also da muss man ja eine gewisse Offensive an den Tag legen oder nicht. Oder sollte man das lieber nicht ansprechen, obwohl man es bei dem Freund und dem Nachbarn schon sehen kann. Aber dann, wenn er nichts sagt, sage ich lieber auch nichts. Oder wie würden Sie das einschätzen?
Gerade das Zittern ist sehr stigmatisierend. Viele Betroffene haben Angst, dass sie für Alkoholiker gehalten werden. Ich würde empfehlen, offensiv damit umzugehen, wenn man das mit sich selbst vereinbaren kann. Ich habe eine Patientin, hat mir mal eine Geschichte in der Ambulanz erzählt, die war ältere Dame an der Kasse und hat ihr Geld gezählt, und weil sie Parkinson hatte, ging das eben nicht so schnell mit dem Zittern. Und da hat irgendjemand hinterher in der Schlange dann so einen Kommentar gemacht, so, ja, die Oma da vorne braucht so lange. Da hat sie sich umgedreht und ihm gesagt, die Oma hat Parkinson, es dauert einfach ein bisschen. Und da hat er sehr betreten geguckt und sich nachher auch bei ihr entschuldigt. Meiner Erfahrung nach ist es besser, damit offensiv umzugehen. Da fühlen die Betroffenen sich einfach besser und ernster genommen. Aber es gibt eben auch Gründe, warum man das für sich behält, einfach auch vor allem meistens aus beruflichen Gründen und da auch aus guten Gründen dann nicht sagen möchte, was man hat.
Ich fürchte, Frau Klaus, dass die nächste Frage, wenn Sie richtig antworten könnten und würden, eine Stunde alleine in Anspruch nehmen würde. Sie müssen sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und beschränken. Wie weit ist die Forschung? Ich will es mal vielleicht noch anders formulieren. Inwieweit hat man diese Krankheit verstanden, beziehungsweise was weiß man noch so gar nicht? Wo ist man noch im Dunkeln? Aber was weiß man auch schon sehr präzise vielleicht?
Genau, also wichtig ist zu wissen, die Erkrankung entsteht, zumindest soweit wir aktuell wissen, durch die Ablagerung von falsch gefalteten Eiweißen oben im Gehirn, aber auch in anderen Nervenzellen des Körpers. Dieses Eiweiß heißt Alpha-Synuclein. Und das aggregiert, also faltet sich falsch zusammen. Dadurch bildet das so Plaques im Gehirn. Und diese Plaques zerstören im Mittelhirn die Dopamin produzierenden Zellen in einem Bereich, der heißt Substantia nigra. Den hat jeder Mensch. Und wenn da eben nicht mehr genug Dopamin produziert wird, kommt es zu den typischen Symptomen. Die lagern sich aber auch anderswo im Gehirn ab. In den Bereichen, die für die Gedächtnisleistung zuständig sind, für die Stimmung zuständig sind. Die können auch im Rückenmark sein, machen dort Blasenstörungen, können im Magen-Darm-Trakt sein. Und das Ziel der Forschung ist, diese falsch gefalteten Eiweiße aus dem Körper wieder heraus zu transportieren, in der Hoffnung, dass dann entweder Symptome besser werden oder die Erkrankung dann eben nicht so schnell fortschreitet, weil das ein weiter verlaufender Prozess ist, auch während der Erkrankung. Und da versucht man im Moment händeringend, ähnlich wie das in der Alzheimer-Therapie im Moment ein großes Thema ist, auch in der Presse, Medikamente zu entwickeln, Infusionen, Tabletten, die diese Eiweiße wieder aus dem Körper an die Eiweiße binden und sie damit aus dem Körper heraustransportieren. Und das ist im Moment von verschiedenen Pharmafirmen werden Stoffe entwickelt, aber die Forschung braucht Zeit. Viele Jahre von der Entwicklung dieses Antikörpers über dann erste Studien bis hin zu klinischen Studien am Menschen. Da gibt es natürlich auch aus guten Gründen strenge Regularien und da hoffen wir einfach, dass diese Studien in den nächsten Jahren kommen und eventuell auch ein Durchbruch in der Therapie.
Aber wenn ich das mal sehr kurz zusammenfassen würde, würde ich sagen, ja, man weiß ja schon sehr, sehr viel. Man hat die Symptomatik, man hat den Prozess verstanden, warum, was, wie passiert. Man kennt das Eiweiß, man ahnt, wie man es aus dem Körper wieder rausbekommt. Ist das nur eine Frage jetzt von Monaten oder Jahren, bis man diese Krankheit dann tatsächlich heilen kann? Oder ist das ein bisschen forsch formuliert?
Ja, es ist leider zu forsch formuliert, weil das Problem ist, kein Mensch weiß ganz genau, ob das Heraustransportieren von Alpha-Synuklein aus dem Gehirn dann wirklich dazu führt, dass es den Betroffenen besser geht. Jeder, der vielleicht das Thema Alzheimer im Moment verfolgt hat, sieht, dass es da so etwas eigentlich ganz gut gelingt mit Medikamenten, allerdings unter dem Risiko von Nebenwirkungen und die klinischen Ergebnisse sind noch nicht so, wie man sie eigentlich erwarten würde. Das heißt, obwohl da alle Eiweiße aus dem Gehirn größtenteils heraustransportiert werden, geht es den Patienten klinisch nicht so gut, wie man sich das erhofft hat. Und man weiß noch nicht genau, woran das liegt. Und das ist auch das Problem im Parkinson-Bereich. Wir wissen nicht, wenn wir so einen Antikörper haben, der das alles macht, ob das wirklich dazu führt, dass Menschen, die jetzt schon Symptome haben, besser werden. Man hofft eigentlich eher, dass die jetzt erkranken, nicht so schlimme Symptome bekommen, weil wir noch nicht genau wissen, ob andere Pathomechanismen noch eine Rolle spielen. Ich erkläre das den Patienten immer so, das Problem ist, wenn das Haus brennt, dann kommt die Feuerwehr und sie löscht und dann ist natürlich der Brand weg, aber der Schaden ist natürlich trotzdem da, mal in mehr und mal in weniger großer Ausprägung. Und das haben wir, glaube ich, noch nicht ganz gut verstanden, sodass es heißt, selbst wenn es den Antikörper gibt, wissen wir noch nicht, ob es der Durchbruch ist.
Aber zumindest verbinden Sie, wenn ich das so richtig verstanden habe, mit der Entwicklung dieses Antikörpers schon viel Hoffnung. Denn zumindest besteht dann ja eine Chance, dass es Fortschritte geht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also es ist ein Fortschritt, dass überhaupt diese großen multizentrischen Studien kommen. Man kann sagen, nächstes Jahr wird in Deutschland, auch hier in Münster, eine entsprechende Studie der Firma Roche starten. Allerdings nur für Patienten mit der klassischen Parkinson-Krankheit, die noch nicht lange Symptome haben. Es gibt natürlich dann diverse Kriterien, die man zusätzlich erfüllen muss. Aber einfach, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, diese Studien durchzuführen. Und das sind Phase-3-Studien. Das bedeutet, die Verträglichkeit wurde bereits getestet. Jetzt geht es um die Wirksamkeit. Das ist, denke ich, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aber ich sag mal, es ist sicher eher eine Frage von Jahren, 5 bis 10 Jahre oder länger, bis man wirklich jetzt sagen kann, ob diese Ansätze richtig sind und wir dem Patienten wirklich helfen können.
Muss man sich das wie in anderen Feldern auch in diesem Fall so vorstellen, dass es weltweit da Kooperationen gibt, dass Sie auch wissen, hier in Münster, ja, in Singapur machen die Folgendes und in Peking forschen die gerade daran und die Kollegen in New York haben Folgendes im Sinn. Also tauscht man sich da aus, weil das ja ein weltweites und globales Problem ist und alle wahrscheinlich das gleiche Interesse umtreibt, oder?
Genau, das sind in der Regel weltweite multizentrische Studien. Mittlerweile müssen Sie, wenn Sie als Pharmafirma so ein Medikament testen wollen, nachweisen, dass das in verschiedenen ethnischen Gruppen wirksam ist. Das heißt, es gibt immer Studienzentren in Europa, immer Studienzentren in den USA, teilweise auch in Asien, wo das gemacht wird. Und auch deutschlandweit nehmen an solchen Studien dann verschiedene Zentren teil, sodass Patienten dann in Deutschland immer zum nächstgelegenen Studienzentrum fahren können, um teilzunehmen.
Kommen wir auf die Forschung mal hier in Münster zu sprechen. Es gibt ja viele Aspekte, die dabei zu berücksichtigen sind bei der Parkinson-Forschung. Konzentrieren Sie sich in Münster hier auf spezielle Aspekte dieser Krankheit und welche sind das?
Ja, also wir in Münster machen langjährig Forschung im Bereich Schluckstörungen. Das ist, bevor das hier von uns beforscht wurde, ein Thema, was zumindest in Deutschland viele nicht so auf dem Schirm hatten, dass das ein großes Problem der Parkinson-Betroffenen ist. Mittlerweile machen wir hier, ich zusammen mit meinen Kollegen, seit etwa 15 Jahren Forschung in dem Bereich, auch im Bereich Schlaganfall, aber vor allen Dingen auch im Bereich Bewegungsstörungen, weil Schluckstörungen bei Parkinson ein sehr relevantes, aber häufig völlig unterdiagnostiziertes und unterschätztes Symptom der Erkrankung sind. Aspirationspneumonien, wenn also Nahrung statt in den Magen über die Speiseröhre fälschlicherweise in die Lunge gelangt, weil der Schluckapparat nicht richtig funktioniert, sind die Haupttodesursache für Parkinson-Betroffene. Also wenn die im weiteren Verlauf der Erkrankung körperlich schwer betroffen sind und Schluckstörungen haben, dann sind diese Aspirationspneumonien, dann die Lungenentzündung an sich, kann zum Tod der Patienten führen, wenn die immer wieder auftreten. Und deswegen ist die Forschung in dem Bereich, die wir seit vielen Jahren machen, sehr wichtig und hat auch zu vielen Erkenntnissen geführt, die eben auch die Leitlinien und die Therapie und die Diagnostik dieser Symptome verbessert haben in den letzten Jahren.
Ist das denn auch ein Punkt, den Sie den Zuhörern jetzt mitgeben würden, dass Sie sagen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, eine Symptomatik ist, dass ich nachts eine bestimmte um mich schlage und dass ich Schlafstörungen habe. Mensch, ich stelle bei mir so einen gewissen Schluckstörung fest. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, gerne kommen Sie mal lieber zu uns?
Ja, also wenn man Parkinson hat und Probleme mit dem Schlucken bemerkt, vor allen Dingen während der Nahrungsaufnahme häufig hustet, sich verschluckt, viel nachtrinken muss, aber auch zum Beispiel, man merkt, der Angehörige, der Parkinson hat, verliert immer mehr Gewicht, nicht von jetzt auf gleich, aber so über die letzten 2-3 Jahre, peu à peu, immer so ein paar Kilo. Das hängt häufig mit nicht diagnostizierten Schluckstörungen zusammen. Das Problem ist, dass Betroffene das meistens erst merken, wenn schon eine schwergradige Schluckstörung vorliegt, wo die Therapie natürlich schwieriger wird, als wenn man leichte Formen entdeckt. Und aber auch die Ärzte häufig nicht gut nach solchen Themen fragen. Das ist in der Anamnese, in der regulären Arztbesuch, wo man als Neurologe 5 bis 10 Minuten hat, fragt man da häufig nicht nach. Also man sollte darauf achten und wenn so etwas da ist, sollte man tatsächlich eine vernünftige Schluckdiagnostik machen, die wir bei uns mit Endoskopen machen, wo wir das sehr gut rausfinden können und dann auch eine vernünftige, vor allen Dingen logopädische Therapie einleiten.
Aber die Ursache für diese Schluckstörung, ich komme nochmal auf die Eiweiße zurück, die sich da falsch falten, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist die gleiche.
Ja. Also es gibt ein spannendes Thema, über das wir jetzt auch lange reden könnten. Also es gibt wahrscheinlich Dopaminmangelsyndrome, die zu Schluckstörungen führen. Das heißt, der Kehlkopf, die Kehlkopfmuskulatur hat auch Parkinson. Wenn der Betroffene grundsätzlich nicht gut eingestellt ist, kann man mit Optimierung der Medikamente die Schluckstörung verbessern. Es gibt jedoch auch Teile der Schluckstörung, die durch falsch gefaltete Eiweiße, zum Beispiel im Hirnstamm oder in der Großhirnrinde zustande kommen. Die lassen sich durch Medikamente nicht beeinflussen. Hier müssen logopädische Therapieverfahren gewählt werden oder eben spezielle Trainings mit den Patienten gemacht werden. Mhm. Zum Beispiel auch Kostanpassung kann dann ein Thema sein, dass man einfach manche Nahrungsmittel, die schwierig sind, Mischkonsistenzen, dass man die vermeidet und einfach das Risiko für Lungenentzündungen dann senkt.
Aber ich nehme mit und reiche das einfach mal weiter, auch bei geringen Schluckstörungen und so weiter, ruhig mal aufmerksam werden und das etwas genauer beobachten und lieber einmal mehr zum Arzt als in dem Fall zu wenig?
Exakt. Selbst wenn wir in der Untersuchung rausfinden, es ist nichts Relevantes, kann man als Betroffener beruhigt sein. Wenn man leichte Formen der Schluckstörung feststellt, kann man überlegen, ob die Medikamente vielleicht angepasst werden müssen, ob man mal so eine logopädische Trainingseinheit über 10 Einheiten macht selber. Es gibt Übungen für zu Hause, die man tun kann. Viele Betroffene machen ja auch Physiotherapie zu Hause, haben spezielle Übungen und die gibt es eben für den Schluckbereich auch und darüber möchten wir aufklären und die Awareness hier erhöhen, dass Patienten einfach wissen, dass es dieses Problem gibt.
Ich komme nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, Frau Claus, die stark steigenden Zahlen und will das jetzt mal gerne von Ihnen ins Verhältnis gesetzt bekommen, die Forschung, das Engagement von Pharmafirmen, von der Politik, dem Einhalt zu gebieten und dagegen zu steuern. Haben Sie den Eindruck, dass das zusammenpasst, dass unsere Gesellschaft, die Politik da, Sie haben gerade den Begriff Awareness genannt, also aufmerksam genug ist und da entsprechend gegensteuert, dass genug Geld zur Verfügung steht, dass die Forschung auf dem neuesten Stand der Dinge ist, um dieser Krankheit Einhalt zu gebieten?
Also was die Forschung angeht, ist es natürlich so, dass die ganzen neurodegenerativen Erkrankungen im Moment in den Fokus von Wissenschaft und Pharmaindustrie rücken, sodass da schon geforscht wird. Je mehr Unterstützung natürlich, desto besser. Das andere sind die steigenden Patientenzahlen, die Herausforderungen in den nächsten Jahren auch im Pflegebereich. Man kann, wie gesagt, mit Medikamenten die Erkrankung zwar nicht stoppen, aber erstmal symptomatisch recht gut behandeln. Trotzdem kommt natürlich für viele Betroffene und auch Angehörige der Punkt, wo Unterstützung benötigt wird, gerade im pflegerischen Bereich. Und hier ist es häufig so, dass wir im ambulanten neurologischen Bereich, aber auch im pflegerischen Bereich, was das angeht, natürlich wie in vielen anderen Bereichen des Gesundheitssystems auch zu wenig gut aufgestellt sind. Hier bräuchte es mehr Unterstützung, vor allen Dingen mehr Aufklärung in dem Bereich. Die Betroffenen müssten mehr spezialisierten Zentren zugeführt werden, weil natürlich nicht jeder niedergelassene Neurologe ein absoluter Parkinson-Experte sein kann. Das ist nicht möglich, das muss auch nicht sein. Aber gerade bei der Notwendigkeit für eskalative Therapien, Pumpentherapien, tiefe Hirnstimulation, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, da kann man den Patienten sehr gut helfen. Das geht aber nur, wenn die in speziellen Zentren sind und überhaupt wissen, dass es diese Möglichkeit der Therapie auch gibt.
Ich möchte, wir kommen so langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs, noch so ein bisschen auch über das sprechen, was Sie auch in der Lehre vermitteln und inwieweit Sie auch Studierende für dieses Fach, ich sag's mal so, begeistern können. Ist das so, dass es da ein großes Interesse gibt, dass es viele Studierende gibt, die sich für dieses Fach Neurologie interessieren, oder haben Sie, ich würde es mal anders formulieren, Nachwuchsmangel?
Also Neurologie ist ein tolles Fach, kann ich jetzt hier mal so sagen. Ich wusste das im Anatomiekurs, als ich das erste Mal das Gehirn in der Hand gehalten habe, beim Präparierkurs. Die sind so in Formaldehyd, die kann man anfassen. Da hatte ich es in der Hand und habe gedacht, das ist es, das ist so spannend, das möchte ich machen. Das weiß natürlich nicht jeder so früh im Studium, aber die Neurologie ist ein wachsendes Fach. Wir haben viele Unterbereiche, auch im Bereich der Multiplen Sklerose, im Bereich der Demenz, im Bereich der Schlaganfallforschung, wo die Gebiete sich vergrößern, wo man Patienten, wo noch vor wenigen Jahren man einfach nicht viel tun konnte, wir denen mittlerweile viel mehr helfen können, sodass wir einfach viele auch Studenten haben, die sich für das Fach begeistern. Es ist natürlich schwer für Studierende, die gerade erst sich entscheiden, was sie machen wollen, zu sagen, man will direkt Parkinson machen. Meistens hat das dann einen familiären Hintergrund, dass sie die Erkrankung kennen. Ich wusste das im Studium auch nicht. Ich habe da begonnen in der Arbeitsgruppe und ich muss sagen, ich habe es noch keinen Tag bereut. Es ist eine herausfordernde Erkrankung, aber die Patienten sind sehr dankbar, die Angehörigen sind dankbar, man bekommt sehr viel auch zurück und man sieht im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen auch Verbesserungen. Und es ist sehr befriedigend auch für mich als Ärztin, wenn Patienten in die Sprechstunde kommen nach 3 Monaten und sagen, ja, Frau Klaus, die Symptome sind viel besser geworden. Ich kann wieder die lange Radtour machen, wo ich gedacht habe, ich kann in meiner Fahrradgruppe nicht mehr mithalten. Oder Patient mir aus Spanien vom Golfplatz schreibt, dass er jetzt wieder alle Löcher schafft. Das sind Dinge, die für die Patienten im Alltag wirklich oder die doch ein Jahr später in Rente gehen, weil sie beruflich eben jetzt mit der tiefen Hirnstimulation es doch schaffen, ihrem Beruf nachzugehen als Lehrer. All das gibt es und das ist sehr befriedigend, weil man eben den Leuten im Alltag wirklich auch helfen kann, muss man sagen.
Jetzt haben Sie mir in gewisser Weise schon 2 Fragen vorweggenommen, weil ich einerseits...
Oh, das tut mir leid.
Nein, das macht ja nichts. Weil ich Sie einerseits fragen wollte, tatsächlich, ob das nicht auch manchmal sehr belastend für Sie ist. Aber ich nehme das jetzt eher umgekehrt wahr. Wahrscheinlich gibt es auch belastende Momente, aber es gibt auch viel Motivierendes, oder?
Es gibt auch belastende Momente, gerade wenn es atypische Parkinson-Syndrome sind und man da dann die Diagnose, auch die Prognose mitteilen muss, dass man nicht so viel tun kann und die Lebenserwartung auch deutlich reduziert sein wird in den nächsten Jahren. Aber selbst hier in dem Bereich gibt es mittlerweile Studien, die wir Patienten anbieten können, sodass man eigentlich sagen muss, es gibt viele andere Erkrankungen, die frustrierender sind, glaube ich, von der Behandlung her. Ich finde, dass das eine Erkrankung ist, wo es auch als Arzt Spaß macht, wenn man sich auskennt. Sie ist komplex und kompliziert und man muss sich Zeit dafür nehmen. Aber die Behandlung macht auch Spaß und also man kann mehr Leuten helfen, als denen man gar nicht helfen kann.
Und die zweite Frage, die Sie quasi auch schon beantwortet haben, was Sie an Ihrer Arbeit so fasziniert. Sie haben es ja schon früh im Studium dann offensichtlich gemerkt, was das sein kann und das hat sich bis heute bewahrt?
Ja, das ist es. Also ich finde das Gehirn faszinierend. Wir wissen sehr wenig darüber, wie es funktioniert.
Ja, ich habe den Eindruck, dass ich ganz schön viel wissen.
Ja, aber es gibt auch viel, was man noch nicht weiß. Und Parkinson ist jetzt meine Herangehensweise daran. Ich mag auch andere Teilbereiche der Neurologie, aber irgendwann beschränkt man sich eben auf ein Gebiet, damit man auch in der Lage ist, alles zu überblicken. Aber es ist schon faszinierend, auch wenn bei der tiefen Hirnstimulation dann Elektroden ins Gehirn eingebracht werden, man das wirklich anatomisch alles gut nachvollzieht und man wirklich dann mit Stromimpulsen und Umstellung dazu einfach Medikamente ersetzen kann, Symptome verbessern kann. Das gibt einem schon recht viel, muss man sagen, auch so im ärztlichen Alltag.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt einerseits eine wirklich erschreckende Entwicklung. Die Prognosen sehen vor, dass bis 2030 bis zu 9 Millionen Menschen an Parkinson, vielleicht sogar mehr, erkrankt sein werden. Ursache ist vor allem der Mangel an einem Glückshormon, nämlich Dopamin. Trotzdem empfiehlt Dr. Inga Claus, ruhig bleiben, zügig zum Arzt zu gehen, auch optimistisch zu bleiben, obwohl die Krankheit derzeit nicht heilbar ist. Aber man kann gut Symptome lindern und es gibt auch durchaus Hoffnung, dass es bald Medikamente gibt, die noch da auch entscheidend weiterhelfen können. Insofern war das insgesamt auch durchaus ein optimistischer Ausblick von einer durch und durch optimistischen und vor allem begeisterungsfähigen Ärztin. Ich danke Ihnen sehr für heute, Frau Claus.
Vielen Dank.